nur jedem empfehlen kann, versucht es, probiert es aus und muss nicht immer gleich ein Jahr sein, sondern man kann es ja auch mal 3 Monate machen oder 6 Wochen einfach mal zu testen und auszuprobieren. Und ich stelle gerade auch im Freundes- und Bekanntenkreis fest, dass es halt immer einfacher wird, auch mal so 3 Monate rauszukommen. Und dann kann ich jedem empfehlen, der Lust dazu hat, das einfach mal auszuprobieren.
Ja, das waren Anna und Sven. Und ja, die zwei haben ihre zweite Weltreise vor sich. Wahnsinn, was sie schon alles erlebt haben. Ich muss dazu sagen, dieser Podcast hat irgendwie so ein bisschen, ist in eine andere Richtung gegangen, als die wir eigentlich geplant haben. Also unser Working Title war 3 Monate durch Südamerika und irgendwie hat sich dann im Laufe des Gesprächs irgendwie was ganz anderes entwickelt und wir sind halt mehr auf diese Weltreise zu sprechen gekommen. Also ziemlich krass, was die beiden alles erlebt haben, auch ziemlich krass, wie viel Geld die beiden auf ihrer Weltreise ausgegeben haben. Da war ich einmal ganz kurz, was mir eigentlich selten passiert, sprachlos. Ich konnte darauf gar nicht so krass reagieren. Was ich damit meine, erfahrt ihr im Laufe der nächsten Stunde hier im Podcast. Ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Zeit mit und habt ja auch so aufregende Pläne vor euch wie die zwei. Es ist, ich finde das immer sehr, sehr interessant. Also manchmal denke ich so, ja, der Off-the-Path-Reise-Podcast könnte eigentlich auch Off-the-Path-Weltreise-Podcast genannt werden, weil wir sehr, sehr oft das Thema Weltreise hier besprechen. Aber jede Weltreise ist halt eben auch eine Reise und jede Weltreise ist einzigartig und jede Story, die meine Gäste hier so mitbringen, ist halt eben, ja, auch einzigartig. Und das finde ich sehr, sehr spannend und finde ich immer cool, dass die Leute sich so viel Zeit genommen haben, auch Anna und Sven. Das ist heute Folge 112. Das bedeutet, dass ihr den Link zum Blog der zwei, zu deren Reiseberichte und viele weitere Infos unter www.offthepath.com/Folge112 findet. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es ist, ich sage es immer jede Woche, dass es spannend ist, ne? Aber was soll ich sonst anderes sagen, außer weil ich versuche hier wirklich nur die spannenden Geschichten zu veröffentlichen. Ich habe eine unspannende Geschichte vor ein paar Wochen veröffentlicht, also die Malaysia-Geschichte, wo ihr mir quasi virtuell den Hals umgedreht habt. Entsprechend laufe ich hier auf Zehenspitzen um euch herum, virtuell, müsst ihr euch vorstellen. Aber nee, ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Folge ist. Ich fand die sehr, sehr interessant. Würde mich sehr interessieren, wie ihr sie findet und natürlich auch gerne von euch hören. Es kommen jede Woche neue Leute dazu. Entsprechend wiederhole ich mich einfach jede Woche aufs Neue. Für die, die nicht wissen, wie sie mich kontaktieren können oder wie sie ihre Meinung abgeben können, es geht ganz einfach. Entweder eine Bewertung auf iTunes oder auf eurem Portal oder auf dem Portal eures Gefallens. Also wenn ihr auf Android seid, gibt es auch verschiedene Portale, wo ihr quasi diesen Podcast hören könnt und bewerten könnt. Natürlich, also iTunes ist das Streckenpferd unter Podcast. Da könnt ihr eure Bewertung hinterlassen und eure Meinung hinterlassen. Oder ihr schreibt mir direkt, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, könnt ihr mir eine E-Mail an podcast@offthepath.com schicken. Oder auf Instagram mal eine kurze Nachricht oder bei Twitter eine sehr, sehr kurze Nachricht. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr das Feedback hinterlasst. Und natürlich, ihr könnt mir auch schreiben, wenn ihr mal selbst hier im Podcast sein wollt. Ne? Oder ab und zu, der ein oder andere macht das schon regelmäßig, wenn er mal irgendwie eine Idee hat, wer aus dem Freundeskreis oder auch bekanntere Leute, wo die sagen, wo ihr sagt so, hey, das wäre mal eine coole Geschichte, der und der hat was sehr, sehr Geiles erlebt, den solltest du mal fragen. Dann schreibt mir auch und dann frage ich die Leute mal, ob sie nicht Bock haben, hier was zu erzählen. Der Rino zum Beispiel ist ein Freund von einem von euch, also einem Off-the-Path-Podcast-Hörer, der da mal irgendwann gesagt hat, so, hey, schau mal, mein Kumpel Rino hier, der ist hier von Deutschland nach Nepal gereist, den solltest du mal interviewen. Das habe ich gemacht, 1,5 Stunden lang, war sehr, sehr spannend und daraus ist dann diese tolle Folge letzte oder vorletzte Woche entstanden. Genau, also heute geht's um die Weltreise der zwei von Anna und Sven. Wahnsinn, was die so erlebt haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Kurze Info, wir haben die letzten Jahresplaner. Wir hatten nochmal so ein paar Jahresplaner drucken lassen. Davon haben wir nur noch 4 auf Lager und die haben wir jetzt nochmal reduziert auf 21,95 Euro. Falls ihr euch noch dieses Jahr irgendwie das erste Drittel des Jahres ohne Jahresplaner leben konntet, verstehe gar nicht wie, nein, Spaß, aber wenn ihr euch für einen Jahresplaner vielleicht braucht oder so, um euren Tag ein bisschen strukturieren, euer Jahr zu planen, dann haben wir noch tolle Jahresplaner mit Reisefokus, wo jede Woche tolle Reisefakten mit drin sind, wo ihr eure nächste Reise mit in, also planen könnt und Budgetplanung und. Also sehr, sehr cool. Wir haben wirklich sehr, sehr viele 5-Sterne-Bewertungen für diesen Jahresplaner bekommen. Der ist richtig gut und die letzten 4 sind jetzt noch auf Lager und falls jemand noch was sucht, dann holt euch die und natürlich auch unsere Reisetagebücher. Ne? Ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Reisetagebücher, die wir auf Drausgänger jetzt rausgebracht haben. Sie werden fleißig genutzt von vielen von euch, die schon welche sofort gekauft haben. Vielen Dank und ja, das ist auch natürlich auch eine ganz, ganz tolle Art und Weise, uns hier zu unterstützen bei Drausgänger für die ganze Arbeit oder nicht auf Drausgänger, sondern auf Off the Path halt auch für die ganze Arbeit, die wir hier in Podcast, Blog und Co. investieren. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Drausgänger ist unser neuer Shop von Off the Path. Einfach auf www.drausgänger.de. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser 112. Folge mit Anna und Sven.
Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Anna und lieber Sven. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Schönen guten Morgen. Ja.
Wie geht's euch?
Wunderbar. In Hamburg sieht alles nach einem blauen Himmel heute aus.
Es sieht nach viel Sonnenschein aus bei 5 Grad.
Endlich mal ein Tag diesen Monat.
Genau. Dieses Jahr fast schon.
Ja, der hat ja gerade angefangen.
Genau.
Sehr schön. Wir haben uns heute verabredet, um über eure Südamerika-Reise zu sprechen. Aber wir haben gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen gequatscht. Und dann habt ihr das Thema Zweite Weltreise fallen lassen.
Genau.
Die bei euch in, was hast du gesagt, 46 Tagen?
Ja, irgendwie so.
Ja, also Mitte März losgeht und irgendwie haben wir uns zwar verabredet, um über eure Südamerika-Reise zu sprechen und irgendwie lässt mich das Thema nicht so los, dass ich gerne mal über eure Weltreise sprechen würde. Ich habe ganz, ganz viele Weltreise-Gäste hier im Podcast gehabt in der Vergangenheit. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemanden als Gast da hatte, der 2 gemacht hat, beziehungsweise eine 2. vorhat. Entsprechend interessiert mich das Thema sehr, wie eure erste Reise war und wie eure 2. werden soll.
Ja.
Weshalb ich, glaube ich, mal, wir kommen auf das Thema Südamerika zu sprechen, weil wir über eure alte Weltreise sprechen werden. Aber ich glaube, wir machen das einfach so. Wir ändern jetzt einfach so das Thema. Und erzählt mal, wann habt ihr eure erste Weltreise gemacht?
Also unsere erste ganz kleine Weltreise haben wir eigentlich 2010 gemacht. Da haben wir nämlich entschieden, dass wir heiraten, wir beide, und wir wollten nicht in Deutschland heiraten und sind kurzerhand nach New York geflogen, haben da geheiratet und sind weiter in die Südsee nach Fidschi geflogen und von da aus nach Hawaii.
Das war und dann wieder zurück,
genau,
nach Hause.
Dann wieder zurück. Das war so ein bisschen unser Auslöser und 4 Jahre später, 2014 im Herbst, haben wir dann, oder im Sommer 2014 sind wir dann für ein Jahr auf Weltreise gegangen, haben.
Ja, genau, wir hatten unsere Jobs für ein Sabbatical pausiert oder wie auch immer man das dann nennt. Für 12 Monate hatten wir sozusagen unsere Arbeitsverträge pausiert.
Damals hieß es noch pausieren, heute heißt es Sabbatical.
Ja, okay.
Genau.
Das ist auch das neue Trend.
Ja, genau.
Genau, und dann waren wir ein Jahr unterwegs, unter anderem ja auch 3 Monate in Südamerika. Und die Reiselust hat uns auch vorher schon gepackt und aber seitdem eigentlich nicht wieder losgelassen. Und ja, dann.
Ja, und so haben wir irgendwie 2,5 Jahre immer gedacht, wann geht's wieder los? Und jetzt geht's los. Wir haben unsere Jobs gekündigt und kein Sabbatical, sondern ohne alles und. Ja, jetzt geht's wieder los.
Jetzt steht also die geilste Lücke eures Lebens an.
Genau.
Ja, sehr cool. Jetzt muss ich mal fragen, also die Reise 2014, da wart ihr nur in Südamerika oder habt ihr da auch wirklich also eine Weltreise gemacht?
Nein, das war eine richtige Weltreise. Wir sind in Nordamerika gestartet und sind dann uns dann so ein bisschen durch ein paar Länder in Mittelamerika durchgearbeitet, sage ich jetzt mal, und sind dann 3 Monate in Südamerika gewesen, von Ecuador bis Argentinien runter. Und von da aus sind wir weiter nach Australien, Neuseeland. Dann waren wir eine lange Zeit in Südostasien, dann nochmal einen Abstecher nach Japan und dann nochmal zurück nach Südostasien. Und von da aus ging es dann nach 11 Monaten oder was haben wir gesagt, 48 Wochen.
342 Tage.
Genau, später waren wir wieder in Hamburg. Also das war einmal wirklich komplett rum um die Welt und auch sehr, sehr viel gesehen, sehr teilweise sehr eng getaktet, weil man natürlich, die Welt ist groß und gerade in so einem Jahr wollte man natürlich eigentlich am liebsten alles sehen.
Ja, und wir hatten auch eigentlich unsere Wunschliste schon wahrscheinlich auf 15% reduziert oder so, und zwar trotzdem irgendwie 22 Länder in 12 Monaten.
Wow, das ist natürlich ordentlich. Das heißt, ihr seid also so ein bisschen à la Speedy Gonzales über die Weltkugel gerast und habt viel gesehen, viel erlebt, aber wie viel davon ist wirklich hängen geblieben?
Also es ist erstaunlich viel hängen geblieben, aber es hat eigentlich die Lust drauf gemacht, mal irgendwo länger hängen zu bleiben und einfach noch länger Zeiten zu genießen. Und man hat ja immer so das Gefühl, das hatten wir auch vor dieser Weltreise, wir waren viel in Europa auch unterwegs und haben viele Städtetrips gemacht. Man hat ja immer das Gefühl, dass man also nichts verpassen möchte. Und wenn man Leute fragt, wir fahren da und da hin, dann kriegt man 5000 Tipps. Und am Ende des Tages stellt man nach 4 Tagen fest, so ein Wochenendtrip, von den ganzen Tipps kann ich ja ganz wenig sehen. Und das haben wir eigentlich auf dieser Weltreise gelernt, dass dieses Verpassen eigentlich ja was Positives ist, wenn wir Dinge nicht sehen. Und das haben wir uns eigentlich die letzten 2,5 Jahre auf unseren Reisen eigentlich sehr bewahrt und gesagt, ja gut, dann bleiben wir jetzt hier an einem Ort, man einfach lieber 3 Tage und sehen dafür XY nicht. Und das war auch so ein bisschen der Auslöser für unsere neue Reise.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum man sich super viel trotzdem irgendwie gemerkt hat. Also wir haben Details im Kopf, wie der Busfahrer geschaltet hat und wie die Kirschen aussahen irgendwo, keine Ahnung, in Costa Rica, weil wir dann mit der Zeit doch irgendwie versucht haben, immer langsamer auch zu reisen, auch wenn sich das alles sehr, sehr schnell anhört. Und wir hatten so eine Regel, dass bevor wir weiterfahren in ein nächstes Land, wir uns alle Fotos angeguckt haben, wir unseren Blog geschrieben haben, dann war das auch irgendwie so eine Art von Verarbeiten und Abspeichern. Und in dem Sinne hat man ja auch nichts anderes mehr zu tun. Man muss zu Hause keine Post machen, man muss nicht staubsaugen, man muss nicht Wäsche waschen. Na, Wäsche waschen schon, aber insofern hat der Kopf irgendwie mehr Platz für Dinge, die man dann irgendwie sich merken kann. Ja.
Ich glaube, Tagebuch ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich glaube, dass Tagebuch auf Weltreise etwas sehr, sehr Wichtiges ist, was viel zu wenig Menschen machen.
Es ist das Wichtigste, absolut. Wir haben, nachdem wir wiedergekommen sind, und das machen wir auch immer noch, also wir haben einen Blog so ein bisschen damals geschrieben, auch für Freunde und Familie, haben aber ein persönliches Tagebuch geschrieben nur für uns. Da lesen wir immer noch drin. Das machen wir auf jeder Reise mittlerweile, egal ob es eine Reise von einem Tag oder von mehreren Wochen ist, das ist für uns was ganz, ganz Wichtiges und kann ich absolut bestätigen, ist ganz wichtig, ein Tagebuch zu führen. Gerade hinterher nochmal drin zu lesen. Also wir haben es, glaube ich, 2-mal jeden Tag durchgelesen mittlerweile und gucken auch immer wieder gerne rein.
Ja, also ist für mich ein großer Vorteil meines mittlerweile Berufes. Das hat sich ja irgendwie so eingependelt über die Jahre, dass sich das, was ich jetzt gerade mache, irgendwie mein Job geworden ist, morgen um 7.30 Uhr im Bett sitzen und einen Podcast machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist zum Beispiel dieses YouTuben, ne? Also dieses jeden Tag zu vloggen, was mega anstrengend und extrem viel Arbeit ist.
Ja.
Ist aber in dem Sinne auch was total Positives für mich persönlich, wenn ich mal davon absehe, dass auch viele andere davon profitieren, indem sie das sehen, dass ich meine ganzen Tage, die ich so aufnehme, nochmal Revue passieren kann und dann aber auch nochmal so 2-3 Stunden mich mit einem Tag beschäftige, was sehr cool ist, weil ich nochmal so jeden Tag 2-mal erlebe, mindestens.
Ja.
Und jetzt kann natürlich nicht jeder einen Vlog machen, weil es extrem viel Arbeit ist und auch technisch auch vielleicht auch nochmal ein bisschen was fordert. Aber ich finde, Tagebuch ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weshalb wir auch gerade welche produzieren lassen. Wir haben jetzt Off-the-Path-Tagebücher, so ganz kleine. Damit jeder so für sich kurz aufschreiben kann und nochmal nachlesen kann im Nachhinein, was so besonders an einem Ort war.
Ja, und ich finde auch gerade, wenn man sonst ansonsten hier im Alltag ist, dann ist der Tag zu Ende und man fragt sich nie, was habe ich heute eigentlich gemacht? War ich eigentlich heute irgendwie im Büro, war ich beim Sport oder war ich einkaufen? Und wir haben das schon, also manchmal ist es schon so, wenn wir dann abends sagen, okay, lass uns mal aufschreiben, was wir heute gemacht haben. Also das muss jetzt nicht besonders viel sein, dass einem dann bewusst wird, ach ja, was habe ich eigentlich heute gemacht? Normalerweise denkt man gar nicht unbedingt drüber nach, sondern das Leben fließt ja dann irgendwie so weiter.
Ja, ja, genau.
Dieses Innehalten ist einem ja auch nicht unbedingt so, ja, ist nicht so Standard, sage ich mal.
Es wurde uns auch nie beigebracht.
Nee. Ja, genau.
Und was ich ganz interessant finde, ist, daran denke ich halt immer noch, unsere Jahr-Weltreise ist gefühlt 3 Jahre lang gewesen oder noch länger. Man hat viel mehr davon gezerrt als ein Jahr jetzt hier in Hamburg, das verfliegt in kürzester Zeit. Und jetzt haben wir schon wieder Ende Januar und gefühlt, kann ich gar nicht sagen, was ich gemacht habe. Also ich schon, weil ich zwischenzeitlich noch in Thailand war. Aber dieses Jahr Weltreise ist für uns gefühlt viel, viel länger gewesen als eigentlich nur 12 Monate.
Ja,
ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Abwechslung während des Jahres natürlich halt auch extrem war. Ne? Also wenn ihr quasi in Nordamerika angefangen habt und dann irgendwie in der Zwischenzeit in Südamerika gelandet seid, dann ist diese Abwechslung des Alltags allein von den verschiedenen Blickwinkeln, wie ihr die Welt seht, schon mal komplett anders, als wenn ihr immer nur die, auch wenn es vier Jahreszeiten gibt, aber es ist trotzdem immer noch die gleiche Stadt in Hamburg. Ne?
Ja.
Und entsprechend ist es halt eben in Anführungsstrichen eintöniger, als wenn du irgendwie in Vancouver startest und in Buenos Aires endest, dann ist es halt einfach eine kleine Abwechslung. Ne?
Genau. Aber das ist jetzt halt auch das Ziel sozusagen bei der zweiten Weltreise, halt einfach ja noch mehr Zeit irgendwo zu haben, noch mehr ungeplante Sachen auch zu machen, weil wir so ein bisschen für uns festgestellt haben, dass wir sehr viel auch schon auf der Welt gesehen haben und jetzt aber einfach ja noch mehr uns den Tag hineinleben wollen und einfach genießen wollen und ohne großen Plan nicht, aber ohne kleine detaillierte Pläne. Also
ja, und auch vielleicht noch mehr Zeit zu haben, sich darauf auch mal zu konzentrieren, wie die Leute leben, wie die Kultur ist, wo man isst oder wo man kocht oder wie auch immer, was dann sonst teilweise, wenn man doch erstmal versuchen möchte, die schönsten, die besten, die Topspots, was auch immer zu sehen, dann bleibt manches dann hinten doch irgendwie hinten über, weil alles kann man sowieso nicht sehen. Ja, das da nochmal ein bisschen mehr einzusteigen, glaube ich, in das Leben der Einheimischen.
Ja, cool. Jetzt, du hattest gesagt, 342 Tage, glaube ich, ne?
Ja.
342 Tage, das war eure erste Weltreise und eure zweite Weltreise, die soll wahrscheinlich deutlich mehr als das gehen, aber ihr wisst nicht, wie lange.
Nein.
Nee, genau. Also wir wissen, ein Reisejahr ist ziemlich schnell voll. Wir wissen auch, dass wir es irgendwie, ich sag mal, das muss ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache sein. Es gibt ja auch die, die sagen, nach 3 Monaten, es reicht mir jetzt, was ja auch völlig legitim ist. Aber ich glaube, ein Jahr kriegen wir ziemlich schnell voll und dann mal schauen, wo es uns irgendwie hingetrieben hat und was irgendwie Ersparnisse und Einkünfte so machen. Und ja, lassen wir das auf uns zukommen.
Ich glaube, das ist auch das, die Herausforderung und dass wir halt nicht den Druck, nenne ich ihn jetzt einfach mal, haben, dass wir an einem Tag X irgendwo wieder sein müssen, sondern dass wir halt einfach auch nochmal in den Tag hineinleben wollen und zu gucken, wann kommen wir eigentlich wieder und wie gefällt uns das eigentlich irgendwo.
Ist es auch eine Reise? Also wie habt ihr euch, wenn ihr es geplant habt, die Zukunft vorgestellt? Ist das für euch jetzt eine Reise? Hey, komm, wir schauen jetzt mal, also wir schauen uns jetzt natürlich an, wie schön die Welt ist und schauen, suchen uns jetzt nach einem neuen Zuhause, wo wir uns niederlassen können? Oder ist es einfach wirklich nur eine Reise?
Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir uns irgendwo länger niederlassen, sondern aber das ist jetzt nicht das primäre Ziel. Wir wollen wahrscheinlich irgendwann wieder zurück nach Hamburg, aber
vielleicht auch nicht. Also es gibt sicherlich auch irgendwo anders auf der Welt schöne Orte, wo man leben kann. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Misch aus beiden. Zum einen noch mehr sehen zu wollen, zum anderen sich auch unterwegs auch einfach dann zu orientieren und einfach mal, vielleicht bleibt man ja auch für ein paar Wochen in einem Ort oder in einer Stadt, einfach weil es einem dort gefällt. Ich glaube nicht, dass man nie wieder nach Hamburg irgendwie zurückkommt, weil es hier auch einfach sehr schön so zu leben ist und man hier natürlich auch sein Netzwerk hat.
Absolut. 22 Länder waren auf eurer ersten Weltreise auf dem Plan, beziehungsweise nicht auf dem Plan, sondern die habt ihr tatsächlich gesehen.
Genau.
Wie viele Länder stehen jetzt auf dem Plan und stehen da die gleichen von der ersten Weltreise auch noch drauf?
Also erstmal stehen nicht die gleichen raus. Wir werden erstmal so ein bisschen durch den Balkan Gurke, nenne ich das mal. Ich war letztes Jahr mit einem Kumpel in Bosnien und ein bisschen in Kroatien. Das hat mir und meinem Kumpel so stark gefallen, dass ich Anna gesagt habe, wir müssen da unbedingt noch mal hin. Das ist so ein bisschen Balkan, der Startpunkt. Kommen dann noch mal 2 Wochen nach Hause, Mutter hat Geburtstag und so weiter, um dann aber Russland kennenzulernen und die Transsibirische Eisenbahn. Die Länder standen bis jetzt nicht so richtig auf unserem Plan. Was nach Russland und Transsibirische Eisenbahn kommt, wissen wir nicht.
Also wir werden dann das zweite Mal in Peking sein. Also wir fahren mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking und machen noch einen Zwischenstopp in der Mongolei. Und das ist das zweite Mal Peking, obwohl wir eigentlich gesagt hatten, einmal China und nie wieder, weil Peking wirklich beim letzten Mal sehr, sehr anstrengend war und extremst voll und wuselig. Aber sag niemals nie. Nun sind wir dann wieder in China und danach wissen wir wirklich noch nicht. Dann werden wir wahrscheinlich sicherlich noch ein bisschen in Südostasien sein und vielleicht auch das ein oder andere Land noch mal sehen, in das wir schon gesehen hatten, so wie Indonesien oder Malaysia, Philippinen, Vietnam, ja. Aber eigentlich bislang ist ansonsten kein Stopp oder kein Land geplant, in dem wir wirklich schon mal während der Weltreise 2014 waren.
Da ist auch das Problem, dass die Welt einfach zu groß ist. Ich könnte dir jetzt wahrscheinlich jedes Land aufzählen, in dem ich schon mal war, wo ich gerne wieder hin würde. Ich kann dir aber auch sagen, wie viele hunderte Länder es noch gibt, in denen ich noch nicht war, in die ich unbedingt angucken möchte.
Ja, das ist ja das Schlimme am Reisen. Desto mehr man reist, desto mehr möchte man sehen. Das ist ja nicht so, dass es weniger werden würde.
Nee, genau. Das ist ein interessanter Ansatz, weil viele Freunde und Bekannte, die nicht so viel reisen, können das gar nicht verstehen. Die sagen uns immer, ey, ihr habt doch schon die ganze Welt gesehen. Und man sagt dann, nein, man hat eigentlich noch mehr Ziele, wie du gerade sagst, wenn man einmal gereist ist und möchte eigentlich viel, viel mehr sehen noch.
Ja, so funktioniert das nicht. Es ist nicht so, als wenn wir irgendwann aufhören würden. Das ist halt echt so, das ist wie eine kleine Krankheit, die uns nicht loslässt. Und immer mehr.
Genau, aber eine extrem positive, die ja auch wahnsinnig viel Spaß bringt.
Krankheit ist vielleicht das falsche Wort, eine Sucht.
Ja.
Sehr cool. Jetzt wollte ich... Achso, budgetär. Was hat eure erste Weltreise gekostet?
Da haben wir ja wirklich uns viel angeguckt. Wir waren teilweise, haben sehr teure Flüge gehabt, zum Beispiel von Santiago de Chile nach Sydney kurz vor Silvester. Da waren wir ungefähr bei, zusammen mit allen drum und dran, bei 65.000. Also nicht so wenig. Wir haben uns aber auch viele Sachen halt einfach gegönnt und haben nicht gesagt, oh, 3 Tage später ist der Flug ein Tick günstiger. Gerade in Südamerika sind die Flüge ja recht teuer.
Sehr teuer, ja. Sehr teuer.
Da hat man auch manchmal nicht so viel Spielraum, wenn man sagt, man will von Lima nach Sao Paulo. Da haben wir dann halt nicht so ganz drauf geachtet. Jetzt haben wir für mindestens ein Jahr ein deutlich geringeres Budget, wo wir aber auch ziemlich sicher sind, dass wir das ohne Probleme ein Jahr durchhalten.
Ja, und ich glaube, man muss auch beachten, dass auch Australien, Neuseeland und Japan auch einfach und auch USA und Kanada, wo wir überall waren, auch einfach sehr teuer, also teilweise noch teurer sind als zum Beispiel in Deutschland. So.
Ja.
Insofern, ja.
Also wir waren 3 Wochen in Japan, das hat natürlich sehr, sehr viel Geld gekostet. Mehr als jetzt vielleicht 3 Monate in Amerika, wenn man die Flüge mal rausnimmt.
Ja, Japan habe ich auch eine sehr, sehr lustige Erfahrung gehabt zum Thema teuer. Es ist ein sauteures Land, alles kostet Geld und das tut dann auch manchmal sehr weh.
Absolut, klar. Und deswegen ist der Grund, dass wir jetzt halt auch sagen, A, wollen wir jetzt langsamer reisen, was immer impliziert, dass man natürlich auch günstiger reist. Wenn wir jetzt so ein bisschen durch den Balkan touren, dann ist das halt alles doch sehr überschaubar in den Kosten und danach durch Russland fahren. Also außer die großen Städte ist der Rest ja auch sehr, sehr günstig. Ja, das ist aber jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt zu sagen, oh, das ist so super günstig, deswegen machen wir das. Wir wollen das halt einfach gerne sehen und haben halt dann das Glück, dass wir halt schon die ganz teuren Länder schon teilweise gesehen haben.
Ja, sehr cool. Transsibirische Eisenbahn ist natürlich total klasse. Haben wir auch schon mal im Podcast hier auf The Path drüber aufgenommen. Sehr geil. Und Balkan auch super spannend. Ich habe ja auch eine Zeit lang im Balkan gelebt. Ich habe in Bulgarien gelebt. Total krass. Ich war jetzt vorgestern war ich auf der ISPO. Ja. Und Patagonia, die Marke, ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr bestimmt, ne?
Ja.
Haben mir da einen Film gezeigt, und zwar ist im Balkan oder die Balkanstaaten, da gibt es noch die einzigen wilden Flüsse in Europa.
Mhm, okay. Cool.
Ja, was ist der Unterschied zwischen einem wilden Fluss und einem gezähmten Fluss? Also ein gezähmter Fluss ist wo Dämme reingebaut werden, ne? Wo der Mensch halt in den natürlichen Fluss des Wassers eingegriffen hat, und im Balkan gibt es wohl noch die einzigen wilden Flüsse Europas, und die werden jetzt, da wird der Mensch wohl auch eingreifen, und die letzten wilden Flüsse sterben wohl auch. Also sehr, sehr spannend, was ich da gesehen habe. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß. Es ist eine tolle Region, also die Natur ist toll, die Menschen sind toll. Es ist auch sehr kostengünstig und es gibt viel zu sehen.
Ja, und ich finde auch so, das ist irgendwie so eine Region, fast jedem, dem man es erzählt, der sagt, um Himmels Willen, das ist doch jetzt überhaupt gar nicht sicher. Und man denkt irgendwie noch an Kosovo-Krieg oder wie auch immer so. Weiß aber irgendwie nicht, dass die Menschen da, jedenfalls was wir bislang so gelesen und gehört haben und gesehen haben, total positiv sind und total lebensfroh sind, obwohl sie wirklich nicht viel haben und einfach ja sehr, sehr schöne Natur und auch gerade in Bosnien sehr, sehr schöne Städte mit Mostar und Sarajevo. Also es sind zwar noch Spuren von Krieg zu sehen, aber ist halt auch schon zum Glück 20 Jahre her.
Ja, also ich fand es auch super. Ich war da ja jetzt 2 Wochen gerade vor im Herbst letzten Jahres mit einem Kumpel, und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend und auch wirklich sehr viel unberührte Natur noch. Also man fährt nicht nur durch Ackerbau, sondern halt wirklich durch Wälder und durch Felder, und man denkt, okay, hier ist noch nie ein Mensch rumgelaufen. Das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und auch, und das ist dann halt wieder das, was man beim Reisen lernt. So schlimm es einigen Menschen auch geht, ob sie viel Geld haben, ob sie vom Krieg gebeutelt sind, aber sie sind halt alle sehr positiv und voller Energie, was man manchmal ja in anderen Ländern nicht so hat, obwohl sie vielleicht nicht so eine riesen Perspektive haben, gerade jüngere Menschen in Bosnien. Fand ich sehr, sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Wie gestresst seid ihr gerade im Bezug auf eure Abreise?
Ja, also wir schon ein bisschen. Wir suchen noch einen Untermieter für unsere Wohnung. Wir brauchen noch ein Visum für Russland und dann auch für China. Ich sage mir, wir sind medium gestresst. Wir wissen, innerhalb von 1 bis 2 Tagen kann man auch alles, was man in der Wohnung nicht lassen möchte, irgendwie in Kartons packen und in den Keller oder ins Elternhaus schaffen oder so. Aber jetzt so langsam tickt irgendwie doch schon so ein bisschen die Uhr. Wir haben den ersten Flug nach Tirana in Albanien haben wir gebucht. Insofern ist auch der Termin ist nun mal der Termin. Und ja, natürlich stellt man sich auch manchmal so ein bisschen die Frage, wird es dann alles so, wie man sich das irgendwie vorstellt? Kriegt man das alles hin? Ja, auch ein bisschen planloser unterwegs zu sein? Oder hat man dann vielleicht doch Heimweh, was man eigentlich noch nie hatte? Insofern ist jetzt so eine, ja, also gestresste Aufregung, sage ich mal.
Es ist halt auch ein bisschen anders als letztes Mal, weil letztes Mal wusste man, okay, man ist nach einem Jahr wieder da. Wenn ich jetzt irgendwas irgendwie wegpacke, dann hole ich das nach einem Jahr wieder raus. Jetzt gucken wir schon so, dass wir ein paar Sachen bei unseren Eltern einlagern, die wir vielleicht ja nochmal brauchen, wenn man mal irgendwann nach Hamburg kommt. Man organisiert sich so ein bisschen anders. Alleine Steuersachen irgendwo anders hinlegen. Letztes Mal haben wir alles in den Keller gepackt und gut war. Ja, das ist so ein bisschen, man muss ein bisschen mehr mitdenken einfach als letztes Mal, weil wir halt nicht wissen, wann wir, ob und wie wir wiederkommen. Das dürfen jetzt unsere Eltern hoffentlich nicht hören.
Ja, ich hab mich nämlich gefragt, wie entspannter oder angespannter ist man nach einer zweiten Reise? Geht man an die Sache entspannter ran, weil man weiß, bringt ja eh nichts oder es verändert sich dadurch jetzt nicht großartig was oder sonst was? Oder ist man, weil es halt eben vielleicht jetzt ein bisschen mehr Ungewissenheit quasi herrscht, angespannter. Also sehr, sehr interessant. Was eure Wohnung angeht, ihr dürft jetzt eben kurz Werbung für eure Wohnung machen. Vielleicht sucht ja jemand gerade was zu mieten.
Ja, also wir sind hier im 5. Stock, ausgebautes Dachgeschoss, 98 Quadratmeter im Universitätsviertel in Hamburg, im Grindelhof.
Ja. Geil. Und Ottos Burger.
Genau, gleich bei Ottos Burger. Sagen wir mal eine Minute zu Fuß.
Ja. Leute, ihr müsst die Wohnung nehmen. Ja. Geil. Das ist ja Premium-Lage. Ja. Ottos Burger vor der Tür, das wäre für mich und Line, wäre das sehr gefährlich. Wir würden ja nur noch da essen gehen.
Ihr könnt hier dann schlafen, ist gar kein Problem.
Sehr geil.
Vielleicht zieht ihr jetzt einfach nochmal um. Nach Süden in den Norden in die Republik. Dann können wir hier auch noch über den Preis verhandeln.
Nee. Wir sind gerade vom Norden in den Süden gezogen und sind sehr glücklich darüber. Obwohl ich gerade eben einen Brief von der Versicherung bekommen habe, nur, also von der Kfz-Versicherung, nur weil ich das Fahrzeug von Hannover aufs Land ummelde, muss ich 200 Euro mehr Versicherung im Jahr zahlen. Total krass.
Krass. Ja, ist es so unsicher da oder wie? Also.
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich finde auch, ich bin noch ein bisschen geschockt, dass Landleben jetzt dadurch teurer wird als Stadtleben. Ja. Also zumindest für die Kfz-Versicherung. Also sehr komisch. Ja. Egal, anderes Thema. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Worüber wollen wir sprechen? Welche Fragen habe ich denn noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich bin da natürlich auf dieses Thema jetzt überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Ich habe immer noch Südamerika im Kopf gehabt die ganze Zeit. Aber ich finde das total geil, was ihr macht und dass ihr es macht. Habt ihr Heimatbesuche diesmal geplant, weil ihr für unbestimmte Zeit unterwegs seid? Heißt unbestimmt eigentlich auch wirklich unbestimmt oder habt ihr im Hinterkopf eine Zahl?
Also eine kleine Zahl haben wir im Hinterkopf. Wir haben eigentlich mal gesagt, wir wollen gerne nochmal nach Japan und nach Tokio. Als wir damals in Japan waren, waren sehr viele Tempelanlagen und eingerüstet und alle vorbereitet oder werden schön gemacht für die Olympischen Spiele.
2020?
2020, genau. Und da wollen wir eigentlich gerne mal hin und einmal Olympia auch live erleben. Das ist so ein Datum, was wir beide so im Hinterkopf haben, was wir unserer Familie nicht so erzählen, dass wir sagen, bis dahin eigentlich schon reisen. Wir müssen einfach mal gucken, ja, aber ein richtiges Datum, das wir jetzt hart setzen, auch uns gesetzt haben, dass wir dann wieder nach Hause wollen, glaube ich, gibt es nicht.
Ja, vielleicht wird Olympia 2020 so unser letzter Stopp vor Heimat, wie auch immer, was auch immer dann Heimat ist. Aber soweit Heimatbesuche geplant, um nochmal auf die Frage zu kommen, haben wir eigentlich nicht. Also wir treffen uns eigentlich Weihnachten mit einer größeren Familie immer irgendwo in Europa zum Feiern, gar nicht unbedingt in Deutschland. Und dieses Jahr fahren wir nach Madeira auf die portugiesische Insel und das wird sozusagen auf jeden Fall unser Wiedersehen mit der Familie dann werden.
Okay, also da habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Flug Richtung Westen, beziehungsweise je nachdem, wie wir...
Ja, genau.
Wahrscheinlich, ja. Ja, so. Aber danach müssen wir dann halt gucken, wie es für uns weitergeht und da gibt es natürlich auch ein paar Überlegungen schon, aber noch nichts, wo wir jetzt sagen, okay, das ist der Plan danach. Wir wollen das halt einfach auch so einfach viele Sachen auf uns zukommen lassen und nicht wieder erneut alles fix planen. Was auch gar nicht, das klingt jetzt so negativ, das war gar nicht negativ, dass wir es damals so fix geplant haben. Aber wir wollen es halt diesmal ein bisschen offener lassen und einfach gucken, wo es uns hintreibt und auch, ja, irgendwann stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man das ganze Thema finanzieren? Ein bisschen gespart die letzten Jahre jetzt, aber irgendwann ist dann auch das Geld zu Ende und dann muss man natürlich gucken, wie kriegt man halt, verdient man nebenbei Geld und kann sich das Reisen sozusagen auch ein bisschen länger noch leisten? Das ist natürlich auch eine Frage, die uns jetzt nicht heute oder morgen umtreibt, aber die natürlich mittelfristig einfach ein Thema ist und sagt, okay, wie kann ich jetzt das ganze schöne Reisen auch refinanzieren?
Das ist ein Thema, auf das ich gleich nochmal zu sprechen kommen möchte, was genau da euer Plan ist und wie ihr euch das quasi so vorstellt. Bis dahin, wir sind gerade beim Thema. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Was ist euer Ziel? Wie wollt ihr das Ganze finanzieren?
Ja, also wir haben uns schon viel damit beschäftigt, wenn man sich damit beschäftigt, wie viele Leute doch irgendwie unterwegs sind und unterwegs arbeiten oder mobil arbeiten oder ortsunabhängig, ist es häufig so, dass sich irgendwas irgendwie ergeben hat, bei dir ja in dem Sinne auch. Es hat sich irgendwie was ergeben und damit kann man dann Geld verdienen und irgendwie glauben wir daran, dass es bei uns auch so sein wird. Es wird sich was ergeben. Wir haben halt einen Reiseblog, den wir eigentlich schon seit 2014 schreiben, expeditionlieblingsorte.de. Wo wir ja alles, was wir erleben an Fotos und dokumentieren und irgendwie teilen wollen, das wird auf jeden Fall ein Standbein werden oder sein sollen. Dann sind wir noch am Überlegen, also wir haben uns jetzt gerade eine GoPro gekauft, inwiefern wir damit Videos machen, um halt auch nochmal eine andere Art von Erfahrung sozusagen zu transportieren. Weil natürlich Videos auch was ist, es ist meiner Meinung nach ein bisschen irgendwie emotionaler und auch relativ weit verbreitet im Moment.
Genau, Facebook ist voll mit Videos. Ja, das ist sicher ein Standbein. Ich habe die letzten Jahre auch im digitalen Umfeld gearbeitet, habe Strategien für Sportvereine entwickelt, beziehungsweise bei einem Sportverein hier in Hamburg gearbeitet, die digitale Strategie entwickelt und ausgebaut. Da muss man halt einfach gucken, ob sich da nebenbei auch was aufbauen lässt. Wir sind aber ganz positiv und sagen, irgendwie kriegen wir da schon was hin. Und wenn es nachher Englischlehrer irgendwo ist oder Surflehrer, dann müssen wir erstmal besser surfen können. Aber du merkst richtig, so einen richtigen Plan haben wir nicht. Du wirst auch wissen, dass man mit einem Reiseblog jetzt nicht reich wird. Also du vielleicht, aber aber ja, Reiseblogs gibt es ja auch sehr, sehr viele. Und deswegen ist uns auch bewusst, dass wir damit jetzt nicht jeden Monat Tausende von Euros verdienen. Wir sind so positiv eingestellt, dass wir sagen, irgendwie werden wir schon was hinkriegen.
Du wirst erstaunt sein, wie wenig am Ende des Monats dann doch übrig bleibt, auch egal, wie groß oder klein der Reiseblock ist. Ja. Ich glaube, desto kleiner der Reiseblock, desto mehr bleibt übrig. Sachen wie Hosting ich weiß nicht, es kostet alles so unglaublich viel Geld. Und wenn du dann irgendwann ein paar mehr Leute wirst, die wir ja auch mittlerweile sind, ihr habt ja vorher mit Manuel viel gesprochen, das heißt, der muss auch bezahlt werden und. Also mit Reichtum hat das alles nichts zu tun. Es hat alles eher was mit der Motivation zu tun, anderen Leuten das Leben schmackhafter zu machen und die Welt zu zeigen, als Geld der Motivator sein kann.
Genau, das ist aber auch, ich glaube, das ist ja auch das, was viele beim Reisen verbinden. Es geht nicht um das Thema viel Geld haben oder viel Geld für Reisen ausgeben, sondern es geht einfach um die Reisen an sich. Und dann verzichtet man auch mal auf bessere Hostel oder auf das auf den besseren Flug und genießt einfach das Leben.
Ja, oder ja. Wie jemand letztens so schlau sagte, das Geld ist dann weg, aber die Erfahrung ist da. Also insofern wird man sicherlich auch nicht unterwegs sein, um irgendwie Geld anzusparen.
Ja, also grundsätzlich möchte ich dazu noch eins sagen, dass Reisebloggen oder Bloggen an sich ein sehr, sehr schwerer Job ist, wenn man das wirklich professionell betreibt, also ohne euch da jetzt irgendeine Angst zu machen, aber das meine ich, sage ich jetzt auch mehr in die große Runde der Zuhörer, dass es einfach ein extrem schwerer Job ist, weil, ganz ehrlich, ich würde nie wieder einen Reiseblog machen. Also mir macht das Spaß und ich reise für mein Leben gern, aber wenn ich mir andere Nischen und Themen anschaue, sind die deutlich leichter zu bearbeiten als ein Reiseblog.
Mhm. Absolut
nicht. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine. Ja. Was ich damit meine ist, wenn ich einen Beitrag schreibe über ein Land, dann muss ich erstmal 2 Wochen in das Land reisen, um es zu erleben, um dann einen Beitrag zu haben.
Ja.
Wenn ich jetzt aber einen Kochblog habe und einen Beitrag über ein Rezept schreibe, dann muss ich mich vielleicht 1-2 Stunden in die Küche setzen oder vielleicht auch mal länger. Und dieses Rezept mehrmals kochen und mehrmals ausprobieren, bis es perfekt gelingt. Dann mache ich ein paar Fotos und dann habe ich einen Beitrag. Dann habe ich vielleicht einen Tag verschwendet. Also oder nicht verschwendet, sondern habe ich einen Tag gebraucht. Also 8 Stunden vielleicht. Einfach nur, um diesen Vergleich zu ziehen. Also für euch, die es vorhaben und auch schon gemacht haben, aber halt auch für alle, die zuhören und sich denken so, hey, cool, einen Reiseblog mache ich jetzt auch. Es ist ganz einfach. Es sieht immer alles einfacher aus, als es tatsächlich ist. Und ich bin der Letzte, der möchte, dass zu viele Leute auf diesen Zug springen und dann irgendwie dann merken so, hey, das ist doch gar nicht so, wie das immer so rüberkommt. Es ist verdammt viel Arbeit, was wir hier jeden Tag machen. Mittlerweile habe ich um mich herum mit Line ein gutes und tolles Team, was mir jeden Tag sehr viel Arbeit abnimmt, weil ich es gar nicht mehr hinbekomme. Ich kann sonst gar nicht mehr jede Woche. Zurzeit im Januar ist jeden Tag ein Podcast, sonst ist jede Woche ein Podcast. Und was wir alles machen, das ist so viel Arbeit. Und das muss auch man auch erstmal finanzieren können. Das ist nicht so einfach.
Absolut.
Ja, interessanter Vergleich finde ich auch zwischen ich schreibe einen Kochblog und ich schreibe einen Reiseblog. Und der es anguckt, denkt, ach ja, interessant, habe ich mir jetzt irgendwie 1 Minute ein Video angeguckt oder 5 Minuten gelesen und irgendwie 10 Bilder angeguckt. Ach ja, okay, geht ja einfach. Aber der Vergleich ist auf jeden Fall super interessant.
Ja, sehr gut.
Das ist einfach nur kurz, um Einblick zu geben. Ich weiß von Koch- oder Foodbloggern, dass es auch viel Arbeit ist.
Ja, klar. Aber der Vergleich ist ja perfekt. Also
aber wenn ich halt eben, wie gesagt, 2 Wochen für einen Beitrag brauche und die halt 8 Stunden, dann ist da halt ein riesengroßer Unterschied. Ja. Cool. Aber ich meine, es hört sich ja nach einem kleinen Plan an bei euch. Das ist ja schon mal gut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch euren Lebensunterhalt nebenbei dazu verdienen könnt. Und das Tolle ist ja, ihr seid ja offen gegenüber allem, was ja sehr cool ist. Ja. Entsprechend wird sich eins schon irgendwie ergeben. Ich sage immer, wenn man wirklich arbeiten möchte, dann wird man auch arbeiten können. Es ist alles eine Einstellungssache. Ich verstehe oftmals nicht, warum viele Menschen nicht arbeiten, weil es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit dazu. Und so kann man sich auf jeden Fall, es gibt ja mittlerweile auch so Möglichkeiten wie Upwork und Twago und wie sie alle heißen, mit denen man halt von unterwegs halt seine Expertise anbieten kann, ne?
Ja, klar. Also irgendwas wird sich schon ergeben. Und wenn halt nicht, dann werden wir halt irgendwann wieder hier in Hamburg vor der Tür stehen und uns wieder einen Job suchen. Aber
mal gucken.
Mal gucken, genau. Ein bisschen Optimismus kann nicht schaden. Inwieweit ist diese Reise anders geplant als die erste? Ich meine, ihr bei der ersten wusstet ihr ein Jahr, ihr wusstet vorher alle Länder, ne? 22 Länder, die Flüge war vorher eigentlich schon alles fix.
Ja, die Flüge waren vorher nicht alle fix. Wir hatten, sagen wir mal, fünf bis sieben Flüge vorher gebucht. Das hat aber auch einfach damit zu tun, wir waren zum Beispiel auf zwei Hochzeiten unterwegs, auf einer Hochzeit in Kiel und einer Hochzeit in Malaysia. Da steht ja der Termin, da haben wir natürlich vorher die Flüge gebucht. Insofern hatten wir auch so Fixpunkte. Wir hatten aber schon die Route und welche Länder wir sehen wollen, die hatten wir schon vorher ziemlich genau aufgeschrieben, weil wir auch uns damit beschäftigt haben, wo ist eigentlich wann welche Reisezeit und wo ist Regenzeit und wann kann man wo sein. So haben wir zum Beispiel China und Japan ganz an Schluss gelegt, einfach weil es da im Frühjahr und im Winter doch relativ kalt ist. Und so hat sich das irgendwie alles so zurechtgerüttelt. Und also wir haben ein oder zweimal gedacht, ach, das wäre schön, wenn wir jetzt hier irgendwie noch verlängern könnten, aber hatten dann entweder schon einen Flug gebucht oder irgendwie noch eine andere Verabredung.
Die Hochzeit.
Die Hochzeit zum Beispiel, sodass wir halt dann auch, ich glaube, wir haben insgesamt vielleicht nur ein oder zwei Flüge nochmal storniert oder sausen lassen und sind aber auch gerade in Südamerika viel auch auf dem Landwege unterwegs gewesen, so, wo man dann ein bisschen flexibler ist, sag ich mal, ja.
Inwieweit war das denn bei eurer geplanten Reise ein bisschen einfacher mit dem ganzen Visa? Hattet ihr da überhaupt irgendwelche Länder, wo ihr vorher schon Visa organisieren musstet?
Ja, also eigentlich ist Südostasien, da brauchst du ja ab und zu mal ein paar Visa. Die kannst du in der Regel entweder on arrival oder auch vor Ort. Wir waren ein bisschen 10 Tage in Singapur, haben da ein bisschen was organisiert. Wir hatten aber einen, und das ist wirklich eine im Nachhinein eine sehr schöne Anekdote. Wir waren in China.
Du musst sagen, wir wollten nach China.
Genau, wir wollten nach China, beziehungsweise wir mussten nach China, weil wir haben uns da mit meiner Mutter getroffen. Die hatte auch schon langfristig die Flüge gebucht. Wir waren in Südostasien gerade, waren in Singapur und haben gedacht, ach, dann gehen wir mal hier zur chinesischen Botschaft und holen uns mal unser Visum. Die haben uns dann relativ schnell mitgeteilt, dass das eigentlich nicht so geht, wie wir uns das vorstellen, dass wir das Visum in Deutschland holen müssen. Dann waren wir schon mal ein bisschen perplex, weil wir gedacht haben, wir sind ja gar nicht mehr in Deutschland. Wie kriegen wir denn das Visum? Und das war dann alles ein bisschen aufregend, weil nämlich Freunde von uns, die wir auf der Hochzeit in Kuala Lumpur getroffen haben, haben unseren zweiten Reisepass mit nach Deutschland genommen. Haben denen hier, ich hoffe, jetzt hört die chinesische Botschaft hier nicht zu,
so groß sind wir nicht.
Ja. Wir wollen ja nochmal dahin, das darf jetzt keiner hören von denen. Haben denen hier in ein Visa-Zentrum abgegeben, haben uns das Visum hier in Deutschland besorgt und ein anderer Freund, den wir später in Bangkok getroffen haben, der hat uns unsere Reisepässe wieder mitgebracht, die zweiten. Also nicht ganz so offiziell und legal, wie wir das gemacht haben, war es. Klingt jetzt alles ein bisschen lustig, war für uns nicht ganz so lustig, weil wir wirklich Wochen und Tage lang überhaupt nicht wussten, wie wir dieses Visum kriegen. Und es stand halt fest, dass wir dahin müssen.
Das war aber eigentlich das einzige Visa oder Visum, was irgendwie ein bisschen schwierig war zu organisieren. Ansonsten hatten wir kein Visum vorher.
Nein.
Die haben wir uns alle, sofern das notwendig war, entweder in der Botschaft vorher ausstellen lassen oder halt am Flughafen oder am Grenzübergang on arrival stempeln lassen.
Das ist ja das Gute. Ich meine, wir als Deutsche, wir brauchen wenige und bekommen viele vor Ort.
Ja, absolut. Also so Myanmar oder auch Kambodscha ist ja überhaupt kein Thema. Laos hatten wir uns damals das Visum geholt.
Das haben wir in Singapur.
Genau, das haben wir einfach in Singapur geholt, sind dann aber gar nicht nach Laos gefahren. Sowas gehört dann auch dazu.
Ihr wolltet einfach nur noch mal eine Seite voll bekommen.
Genau. Genau. Aber da, also wenn man länger reist, das ist mein absoluter Tipp, auf jeden Fall zwei Reisepässe mitnehmen. Da liest man ja auch immer viel, ist das überhaupt möglich oder nicht? Und ja, das ist ganz normal möglich, ist überhaupt kein Thema. Gerade in großen Behörden wie in Hamburg, da fragt gar keiner nach, warum. Und das kann ich absolut nur empfehlen. Man muss vielleicht nicht seinen Reisepass ganz nach Deutschland wieder schicken, um ein Visum zu kriegen, aber einfach, um einen zweiten Reisepass dabei zu haben, ist sehr hilfreich manchmal.
Das ist ein guter Tipp. Einfach zum Meldeamt gehen und sagen, ich hätte gerne ein zweites?
Genau, also nach deutschem Recht muss man das begründen, warum. In Hamburg gibt es vorgefertigte Formulare mittlerweile, wo man noch ankreuzt aufgrund von Visumsfragen oder sonstiges. Da gibt es 4 Fragen, ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, die man da ankreuzen muss, und dann ist das schon erledigt und dann kriegt man halt einfach einen zweiten Reisepass, der dann 6 Jahre gültig ist. Mein erster sozusagen ist gerade ausgelaufen. Ich bin jetzt gerade hingegangen und habe mir einen neuen beantragt. Und auch da war es für die Mitarbeiter überhaupt kein Thema, zu sagen, das ist jetzt der erste, ist jetzt der neue und der zweite gilt weiterhin. Und
weil es einem halt auch immer wieder passieren kann, dass man vielleicht für 2-3 Tage seinen Reisepass irgendwo im Konsulat abgibt, damit da irgendwie ein neues Visum erstellt wird. Und also wir hatten ein Beispiel in Mexiko, da ist es Pflicht, dass man seinen Reisepass immer bei sich führt, was wir nicht wussten. Insofern ist es immer gut, wenn man einen irgendwie abgegeben hat, um auf ein Visum zu warten, dass man noch einen zweiten dabei hat. Und in Mexiko wurden wir mit dem Mietwagen angehalten und nach dem Reisepass gefragt, den wir nicht dabei hatten. Und ich habe schon im Knast irgendwo gesehen. Endeffekt haben wir in unserem nicht existierenden Spanisch, sind wir doch noch irgendwie dann aus der Polizeikontrolle rausgekommen und ist immer gut, wenn man dann noch einen Reisepass doch irgendwie dabei hat.
Okay, cool. Die nächste Frage, die mir gerade irgendwie aufgekommen ist, ist zum Thema Impfungen und Co. Braucht ihr dann wahrscheinlich jetzt für die zweite Weltreise gar nicht mal so viel auffrischen, oder? Ihr habt das schon noch alles.
Ja, genau. Also wir haben uns 2014 schon ziemlich viel impfen lassen. Für die im Umkreis Hamburg wohnen, das Bernhard-Nocht-Institut, ist das schon ziemlich empfehlenswert, weil man da auch einfach hingeht und erzählt, was man alles so vorhat und in welchem Dschungel man unterwegs sein wird und auf welchen Bergen und wie auch immer, und die einem dann schon recht gut empfehlen können, was für Impfungen sinnvoll sind. So eine Grippe oder wie auch immer, das kann man machen, eine Grippeimpfung, das bringt aber nicht so richtig viel, und Magen-Darm kriegt man auch überall auf der Welt, aber wir werden jetzt noch einmal hingehen und gucken, ob wir es auffrischen müssen, aber ich glaube, normalerweise reichen die Impfungen auch irgendwie 10 Jahre genau. Insofern.
Ja. Also das ist wirklich empfehlenswert, das Bernhard-Nocht-Institut hier in Hamburg. Das ist top.
Cool. Tollwut habt ihr?
Ja. Ja, genau. Tollwut, Hepatitis A und B. Genau, Tollwut ist so was Typisches, was ich irgendwie mal irgendwo gelesen habe, das muss nicht unbedingt dann ein Hund oder ein Affe sein. Jemand ist auch mal von Tollwut von einem Eichhörnchen infiziert worden. Also genau, Tollwut.
Ja, ich bin jetzt gerade in Thailand gewesen, wurde vom Affen attackiert und
na Logo.
Er hat mich zum Glück nicht gekratzt, aber ich war froh, dass ich eine Tollwut-Impfung hatte. Und
vor Affen muss man sich immer schützen.
Ja.
Und, hinterlistig.
Ja, der wollte nachher unsere Telefone klauen. Hat er aber zum Glück auch nicht geschafft.
Dazu sind sie mittlerweile auch schon abgerichtet,
ja, Telefone zu klauen. Ja. Erst die Bananen und dann die Telefone. Und wusste, wie man die Tür aufkriegt. Verrückt.
Krass. Okay, cool. Ja, ihr Lieben, es war eine coole Unterhaltung. Gibt es noch irgendein Thema, was ich jetzt vergessen habe anzusprechen? Mit Sicherheit.
Südamerika.
Südamerika würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich habe nämlich gleich schon den nächsten Podcast-Gast an der Strippe. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Wir sind natürlich auch jetzt nicht so vorbereitet gewesen auf das Thema. nein, was man nur jedem empfehlen kann, versucht es, probiert es aus. Und muss nicht immer gleich ein Jahr sein, sondern man kann es ja auch mal 3 Monate machen oder 6 Wochen einfach mal zu testen und auszuprobieren. Und ich stelle gerade auch im Freundes- und Bekanntenkreis fest, dass es halt immer einfacher wird, auch mal so 3 Monate rauszukommen. Und dann kann ich jedem empfehlen, der Lust dazu hat, es einfach mal auszuprobieren. Heißt nicht, dass man immer nur in Hostels oder in irgendwelchen Dorms schlafen muss. Das ist ja gar nicht immer das Nonplusultra. Das muss jeder für sich auch entscheiden, aber einfach mal rauskommen, mal was anderes sehen und
und irgendwie auch seinen Horizont zu erweitern und auch sich selber so ein bisschen herauszufordern, sage ich mal, wie man damit umgeht, wenn es irgendwie eine Woche lang nur kaltes Wasser gibt oder nur das Frühstück, was man nicht mag. Also ich finde, es bringt dann auch ein bisschen weiter im Kopf und in der Welt an sich sozusagen.
Wochenlang Bohnen und Reis.
Ja, genau, zum Beispiel.
Oder nur irgendeine komische Fischsuppe im Japan zum Frühstück.
Oh, ja, ja. Mhm. Ja. Kann ich verstehen. Eine Frage ist mir gerade aber noch eingefallen. Wie einfach oder schwer war denn euer Sabbatical zu beantragen damals?
Ja, im Endeffekt total leicht. Am Anfang waren wir aber schon so in unserer Planung, dass wir gesagt haben, wenn die uns das jetzt nicht erlauben, ist egal, dann kündigen wir. Und dann sind wir irgendwie zu unseren Chefs hingegangen und haben in unterschiedlichen Firmen und haben gefragt, wie wäre das, ein Jahr Pause? Und dann hieß es sofort, ja klar, kannst du machen. Und wir waren eher so ein bisschen überrascht, so, ach so, man muss einfach nur fragen und schon kriegt man die Genehmigung. Wir waren aber auch schon ein paar Jahre jeweils dort, damals in den Firmen, aber Fragen kostet nichts und
aber ja, gerade, wir waren bei kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, für die es sicher nicht so einfach ist, wie jetzt beim Großkonzern, wo sowas auch für viele Mitarbeiter ja auch heutzutage schon geregelt ist. Gerade so kleine, inhabergeführten Unternehmen ist sicher was Besonderes gewesen. Aber ja, Fragen bringt halt auch manchmal was und hilft halt viel. Und ja, also es war sehr einfach.
Sehr cool. Das ist auch schön. Also ich glaube auch, also von den Unterhaltungen, die ich bisher gehört habe, ist es halt, bei Großen ist es ja mittlerweile irgendwie auch so ein Trendthema, dass man es halt irgendwie anbieten muss, um halt irgendwie relevant und interessant zu sein. Ja. Bei Kleinen ist es halt eben wirklich ein sehr, sehr schweres Thema, weil man halt eben begrenzt in der Manpower halt auch ist und in den Ressourcen. Und entsprechend finde ich das cool, wenn kleine und mittelständige Unternehmen, also KMUs, so weit gehen und sagen, cool, du als Mitarbeiter bist mir viel wert und dann werde ich halt eben versuchen, das Bestmögliche für dich herauszuschlagen.
Ja,
das
ist genau, schon cool. Ja. Ja, also sehr, sehr positiv, kann man nur sagen.
Ja. Ja, cool. Sehr schön. Ihr zwei, Anna, Sven, vielen Dank.
Danke.
Für eure Zeit heute Morgen. Ich wünsche euch alles Gute für eure zweite Reise.
Danke.
Eure zweite Weltreise. Alles Gute für euren Blog oder was auch immer ihr dann macht.
Ja.
Und ja, bis bald.
Dankeschön für das Gespräch.
Danke.
Danke, ciao.
Tschüss.
So, das war's auch schon wieder für diese Woche mit Anna und Sven. Ich fand's super, aber wie am Anfang erwähnt, ich war einmal ganz kurz sprachlos. Als die zwei mir gesagt haben, wie viel sie ausgegeben haben, da habe ich mal ganz kurz mit den Ohren geschlackert. Aber ich meine, finde ich ja geil. Also die haben einfach so ihren Traum gelebt, ne? Und das ist, das meine ich auch ohne ein bisschen Kritik oder sonst was. Ich finde das total geil. Und wenn eine Weltreise 100.000 Euro im Jahr kostet, dann kostet die halt eben so viel. Es ist eigentlich echt egal. Wenn man das Geld hat, dann sollte man, ich finde das immer die beste Art und Weise, es in Reisen zu investieren. Das ist Geld, das ist die beste Investition. Der Return on Investment, der ist gigantisch beim Reisen. Der ist so groß, den kann man gar nicht messen. Also richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr, dass die zwei sich so viel Zeit genommen haben für mich und für euch. Das muss man erstmal machen. Machen viele nicht. Also viele denken immer so, ich habe auch schon viele Podcasts gehabt, wo irgendwie nach 20 Minuten die Luft raus war und oder die Leute überhaupt gesagt haben, ich habe keine Zeit mehr. Obwohl wir von Anfang an klar sagen, eine Stunde solltest du dann immer mindestens mitbringen. Diese Podcasts werden dann am Ende nicht veröffentlicht. Also ich muss jede Woche dazu sagen, also großes Lob an die Gäste hier, weil das ist natürlich auch alles unbezahlt, das ist alles freiwillig, ne? Ich mache das freiwillig, die Gäste machen das freiwillig, Manuel investiert unglaublich viel Zeit in das Transkribieren der Podcasts, in die Shownotes und so. Also es ist verdammt viel Arbeit und das muss entsprechend gewürdigt werden. Also einfach nur mit einem Danke an die Gäste, finde ich. Und natürlich ein großes Danke an euch, dass ihr bis hierhin zuhört. Also für alle die das noch hören. Also für die letzten 5 oder so, die jetzt noch da sind. Es sind ein bisschen mehr, aber kann ich leider nicht messen. Ich habe dann leider noch kein Tool gefunden, um zu messen, wie lange ihr wirklich bis zum Schluss hört oder ob ihr noch die Schlusswörter, mein ständiges Blablabla am Ende.
Ich mache an der Stelle Schluss. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Am Samstag kommt die Abenteuerhappen von Island. Wird auch sehr cool von Line und mir. Und dann nächste Woche geht's spannend weiter. Dann sind wir allerdings wieder in San Francisco. Nicht wieder, sondern sind wir in San Francisco in Kalifornien. Wir fliegen nächste Woche Montag. Entsprechend kann sein, dass nächste Woche der Podcast ein bisschen verspätet ankommt wegen Zeitverschiebung und Reisen und so. Und natürlich halt Intro und Outro wieder ein bisschen schlechtere Qualität, weil ich dieses riesengroße, fette Mikro, was ich hier, ich stehe im Lager übrigens, ich stehe hier zwischen Kisten, das habe ich auf Reisen nicht dabei, da nehme ich einfach das Mikrofon, was im Laptop so integriert ist und das ist leider nicht gut, aber da müsst ihr einfach mit leben, das ist so, ja, das ist einfach so, auf Reisen habe ich kein professionelles Mikro mit dabei und ich habe aufgehört, die Intros und Outros voraufzunehmen, weil das ist so wenigstens das Einzige, was noch so ein bisschen live ist, weil die Folgen sind ja voraufgenommen. Manchmal einige Wochen vorher, manchmal auch nur ein paar Stunden vorher, aber es ist alles vorher aufgenommen. Ich Intro und Outro 10 Minuten, dann die Folge 50 Minuten, eine Stunde haben wir überstanden. Ich wünsche euch eine tolle, tolle Woche. Wir hören uns am Samstag mit Island oder wenn ihr wollt, oder wenn ihr nicht wollt am Samstag, dann hören wir uns nächste Woche wieder regulär am Dienstag zum Podcast. Ich wünsche euch eine tolle Woche und bis dann. Tschüss, ich bin raus.